ARD Sounds.
Meine Eltern waren da schon ein bisschen skeptisch, waren jetzt auch nicht nur begeistert davon, aber haben mir das dann irgendwie möglich gemacht. Und dann, ja, habe ich immer mal wieder so Kindermodel-Jobs gemacht und ich habe es geliebt. Also ich fand es einfach so aufregend, diese Verwandlung, geschminkt zu werden, gestylt zu werden, coole Klamotten zu tragen. Das war gar nicht so dieses dann vor der Kamera stehen, sondern eher mich zu verwandeln, war, glaube ich, das, was ich eigentlich spannend fand. Ich glaube, das ist auch das, was mich dann auch bei der Schauspielerei eigentlich auch so gereizt hat, dieses in andere Rollen schlüpfen. Also vielleicht wollte ich auch weg von mir auch als Kind oder auch aus dem Leben teilweise oder aus meinen Unsicherheiten raus. Ich konnte dann wie so mal kurz jemand anderes sein und das fand ich irgendwie faszinierend daran.
Radio 1. Hörbar Brust.
Radio 1, herzlich willkommen zur Hörbarust, das ist mein Gast heute.
Radio 1, Hörbarust.
Eine der wohl schönsten und klügsten Lebensweisheiten stammt von Søren Kierkegaard, wird häufig zitiert und lautet frei übersetzt, man könne das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Bestimmt empfindet das auch unser heutiger Gast so. Eigentlich war ja alles perfekt. Vom Ende her gedacht, zwei gesunde Kinder, eine glückliche Ehe, tolle Jobs mit toller Bezahlung, ein Traumhaus. Und dann flog dieses Gefüge in die Luft. Öffentlich. Denn öffentlich entstand es auch. Schließlich ist Marie Nasemann als Podcasterin, Schauspielerin und Unternehmerin auch eine öffentliche Person. Eine Influencerin, die sich seit vielen Jahren für nachhaltige Mode, Fairtrade und Gleichstellung einsetzt. Ihr Leben begann 1989 bei München, wo sie auch aufwuchs. Beruflich startete Marie 2009 auf dem Runway. Sie kam ins Finale von Germany's Next Topmodel und blieb seither für viele Menschen eine Person, der man gerne beim Leben zuschaut. Wir sind gespannt auf die Geschichten aus diesem Leben und natürlich auf die Musik, die darin eine Rolle spielt.
Herzlich willkommen, liebe Marie. Wir lernen uns heute jetzt in diesem Moment eigentlich gerade auch erst kennen.
Ja, vielen Dank.
Schön, ich freue mich. Und für so ganz neue Gäste denke ich mir manchmal Fragen aus, die so, von denen ich wirklich, bei denen ich gar keine Idee habe, in welche Richtung die Antwort gehen könnte.
Okay.
Und damit würde ich sagen, geht's auch für dich jetzt erstmal los.
Ja, gerne.
Sammelst du was?
Sonnenbrillen, würde ich sagen. Ich probiere auch immer wieder welche loszuwerden, um mir selber zu beweisen, dass ich sie nicht sammle. Aber wie alle anderen Menschen, die wahrscheinlich ein oder maximal zwei Sonnenbrillen besitzen, ist das eine Sammlung.
Ist dann wahrscheinlich eine Sammlung, ja. Und dann stellt sich nämlich die Frage, und das wissen alle Menschen, die mehr als, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der wirklich nur eine Sonnenbrille besitzt. Also Shoutout an diese Person da draußen. Toll, ich weiß nicht, keine Vorstellung, wie man das macht. Aber dann kommt ja sofort mit der zweiten, kommt ja eigentlich schon die Herausforderung, wie bewahrt man sie am besten auf?
Ja.
Ne? Also ja. So das eine sind ja die Etuis und du bist noch ein junger Hüpfer. Du brauchst noch keine Lesebrille wahrscheinlich oder doch?
Ich habe eine Stärke, aber ich trage jeden Tag Kontaktlinsen. Okay. Aber ich hatte tatsächlich in meiner allerersten Wohnung, hatte ich so einen Brillenständer, wie es den beim Optiker gibt. Und hatte da meine Sonnenbrille drin. Man muss dazu auch sagen, dass mein Vater Augenarzt ist. Vielleicht kommt da irgendwie diese Vorliebe
auf. Ja, aber damit bist du ja fein raus. Da kannst du wirklich sagen, das ist genetisch, das ist so eine Art von Verbundenheit, von Prägung. Genau. Das finde ich toll. Gut. Spanien oder Frankreich?
Italien.
Okay.
Mhm. Sorry.
Krapfen, Pfannkuchen oder Berliner?
Krapfen, ja.
Und Füllung? Welche bevorzugte Füllung?
Boah, ich bin ehrlich gesagt leider gar kein Krapfen-Fan.
Okay,
also,
dafür hast du aber tapfer Krapfen geantwortet. Ja. Finde ich gut, müssen wir nicht vertiefen. Lieber Morgen- oder Abendsonne?
Abendsonne.
Möhre oder Karotte?
Karotte, aber es
du
wird...
Du sagst
es,
Karotte.
Marotte. Nee, es wird immer mehr die Möhre, weil meine Kinder irgendwie Kita hier Berlin
und dann ist
Möhre
das Wort
sagen.
Möhre. Okay.
Und Karotte geht langsam verloren in meinem Wortschatz.
Gut. Gut, das Island oder Irland?
Island, würde ich gerne mal hin, glaube ich.
Also Island ist fein raus. Bei Island ist es im Grunde, es ist wie so ein Stempel, dass Menschen immer den Satz sagen, ich muss unbedingt mal nach Island. Da wollte ich immer schon mal hin. Du warst noch nicht da.
Thanks to all the influencers, die immer schöne Island-Fotos posten. Das müsste man mal für Irland machen.
Ja. Musst du noch jemandem was zurückgeben? Also was Gegenständliches?
Ja, ich habe von einer Freundin noch ein Outfit ausgeliehen, das wirklich schon, keine Ahnung, seit dem Filmfest in Hamburg, also jetzt schon seit einem Dreivierteljahr bei mir zu Hause rumliegt und wir es irgendwie nicht auf die Kette kriegen, uns zu treffen.
Aber wie en passant du eigentlich deine Lebensphilosophie hier so unterbringst, so scheinbar beiläufig, weil du kaufst dir nichts Neues, nein, du leistest aus.
Du leistest, gerade für roten Teppich, Veranstaltungen, also kaufe ich eigentlich selten irgendwas.
Ja, das ist klug. Und es ist ja auch so, dass wenn man, wenn sich die Yellow Press in dem Fall nicht verändert haben sollte, wovon ich ausgehe, die sind ja auch ziemlich rigoros und gucken hin. Und dann sagen sie so, das Kleid hatte die Nasemann doch vor 3 Jahren schon mal an, als sie die Nasemannstraße eingeweiht hat in Reinickendorf.
Ja, wobei das inzwischen ja sogar auch schon ein bisschen gefeiert wird, wenn so ein Hollywood-Star mal das Kleid schon mal getragen bei der Oscar-Verleihung 1998 und jetzt wieder an. Das wird ja dann eigentlich schon auch ein bisschen gefeiert.
Oder? Wenn du Glück hast, also wenn dein Image stimmt und wenn du die richtige Redakteurin hast wahrscheinlich, die dir nichts Böses will, weil sonst heißt es, hier hat aber jemand gar kein Geld mehr, guck mal.
Ja, oder ist einfach langweilig und wird langweilig. Nicht drüber berichtet.
Boring. Kaltes oder warmes Schlafzimmer?
Warm.
Wirklich?
Ja. Und das ist wirklich auch echt problematisch, wenn man mit jemandem sich das Bett teilt, der es dann lieber kalt hat und dann muss man immer ein bisschen Kämpfe ausfechten.
Allein leben.
Ja, oder so.
Oder so. 2 Schlafzimmer muss man sich leisten können.
Ja, muss man sich leisten können.
Und, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später und auch zum zweiten Teil dieses kleinen Fragebogens, so nenne ich ihn mal. Du bist ja nicht unbedingt qua Qualifikation, nicht weil du studiert hast, aber du bist durch das, was du lange gemacht hast mit deinem ehemaligen Partner, ja so eine Art Paarberaterin, um es mal so zu sagen. Ihr habt über Partnerschaft, über Ehe, über Familie, über solche Sachen gesprochen. Nicht, dass du dich selbst jemals so genannt hast, aber für viele Zuhörerinnen und Zuhörer wart ihr Richtungsweiser. So, für die eigenen Probleme in der eigenen Beziehung. Oder ist das zu viel Verantwortung, die ich dir jetzt gerade rüberschiebe?
Auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr unwohl damit. Also ich glaube, wir sind wirklich das Gegenteil von einer guten Paarberatung gewesen. Aber wir waren vielleicht ja so ein bisschen ein Spiegel oder ein, hey, denen geht's genauso und wir strugglen mit den gleichen Themen. Also eher ein Menschen oder Probleme, mit denen man sich vielleicht identifizieren kann, weil man es selber alles anstrengend findet, Leben mit kleinen Kindern und dann noch irgendwie eine Beziehung zu führen. Aber ob jetzt wirklich Leute so viel gelernt oder mitgenommen haben für ihre eigene Beziehung, wage ich zu bezweifeln.
Aber ich weiß nicht. Who knows? Wir wissen es nicht. Ja. Aber dadurch, dass ihr sehr, sehr viel gestreamt wurdet, und auch jetzt immer noch, die Episoden stehen ja noch online und es gibt immer noch sehr viele Leute, die sich das anhören. Ist es zumindest, glaube ich, als Orientierung ganz gut gewesen für
viele. Vielleicht. Oder ja, vielleicht haben wir schon hier oder da Impulse auch gesetzt, mit welchen Themen man sich beschäftigen kann oder was man bei einer Paartherapie zum Beispiel macht, was man da lernen kann. Mhm. Ja, sowas würde ich sagen.
Vielleicht kann man da ja lernen und deswegen bin ich jetzt eben so schnell auch drauf gekommen, wie man das mit getrennten Schlafzimmern kommuniziert. Ich bin kein Beziehungstyp, deswegen ist das sowieso nicht mein Beritt, aber ich mache mir oft Gedanken darüber, fühlt sich da eine Person in der Regel nicht immer zurückgesetzt, wenn das heißt, nee, ach du, ich schlafe heute ganz gern wieder alleine und nee, und heute schlafe ich auch gerne wieder alleine.
Das sind, glaube ich, schon so das, was man so in den ersten paar Therapiestunden lernt, würde ich sagen, so das Thema Bedürfnisse. Also es gibt ja dann immer einen Konflikt, wenn die Bedürfnisse irgendwie unterschiedlich sind und die zu kommunizieren, lernt man. Und ich glaube, gerade auch viele Frauen haben oder wurden so sozialisiert, dass wir uns eher zurücknehmen, dass wir eher nicht kommunizieren, was wir brauchen, dass wir eher unkompliziert sein wollen, uns eher anpassen. Und dann staut sich aber natürlich irgendwie was auf und dann, wenn man es nicht anspricht, ist man eines Tages so im Streit wegen der offenen Zahnpastatube. Ja, und übrigens, ich friere mir jede Nacht den Arsch ab, weil du immer das Fenster aufmachst.
Ich will eine Heizung, ich will ein warmes Schlafzimmer. Das habe ich schon vor 3 Jahren im Podcast gesagt und jetzt verschwinde aus meinem Leben.
Ja. Nee, insofern, es ist natürlich super wichtig, Bedürfnisse.
Ja, aber damit, das ist ja sozusagen der Start für so eine Kettenreaktion. Das eine sind die Bedürfnisse, dann auch eine Abgrenzung, das Äußern. Dann muss die andere Seite aber wiederum lernen, sich möglicherweise nicht zurecht oder zurechtgewiesen oder zurückgesetzt zu fühlen. Ja, ne? Das ist ja dann auch nicht immer ganz einfach. Genau, erstmal
nicht
zuhören.
Nicht direkt rechtfertigen, ja, dagegen gehen.
Oder sich verletzt fühlen dadurch. Ja. Also das glaube ich, das würde mir, glaube ich, so gehen.
Ja.
Ich würde einerseits immer mir das Recht rausnehmen, dieses Bedürfnis zu äußern, aber umgekehrt würde ich, glaube ich, wenn ich es kassiere, immer so einen leichten Stich spüren und denken, aha, okay, na gut, bitte, ist was? Nein. Da ist doch was? Nein, es ist nichts. Und schon geht's los.
Das kennen wir alle, glaube ich.
Gut, es geht los mit Berg, der hinten mit Q geschrieben wird und nicht mit G, die meisten wissen es. Echo heißt der Song, das ist ein sehr junger Künstler, gerade erst 22 Jahre alt. Wann ist er dir das erste Mal begegnet und warum hast du diesen Song ausgesucht?
Ich glaube, er ist mir begegnet in der Instagram-Story von Sophie Passmann.
Ach, guck.
Die den oder einen anderen Song geteilt hat und ich einfach mal draufgeklickt habe und irgendwie ging der sofort in jede Zelle meines Körpers, hatte ich so das Gefühl. Ich finde den unglaublich krass, so ein junger Artist, der mit so tollen Worten und dieser krassen Stimme so eine Präsenz auch irgendwie hat und so ein Selbstbewusstsein. Mhm. Und ich denke, Alter, in dem Alter hätte ich niemals mich so auf die Bühne gestellt wie er. Und das ist tatsächlich irgendwie auch schon so lange mein Lieblingssong, weil das einer der wenigen Lieder ist, die meinen Kindern gefällt und der auch mir gefällt.
Wie gehst du denn mit Lieblingssongs um? Sind das Lieder, die du dann auch wirklich fünfmal hintereinander hörst?
Ja, komplett in Dauerschleife, gar kein Problem.
Und es kippt nicht, dass du dann irgendwann, also bis bei dem hier nicht, offenbar nicht. Wie lange ist der jetzt schon in deinem Leben?
Der ist jetzt schon so seit 2 Jahren.
Hat der ein Glück?
Der hat ein Glück.
Ja, hör mir mal. Oh Gott.
Während ich träum, barfuß von der Sandstrandtour, pendelst du schneller von Make Me to Stay Away als Omas Wandstanduhr. Schickst mir ein Snap, dass ich kommen soll, say Copy and Paste aus eurem Chatverlauf.
Die Autorin, Podcasterin, Unternehmerin, Schauspielerin, das müssen wir irgendwie abkürzen, Marie Nasemann ist, und irgendwas habe ich wieder vergessen, zu Gast.
Ja.
Content Creator, also das weiß ich noch nicht, wie wir das jetzt beim nächsten Mal machen, das weiß ich noch nicht.
Sag doch einfach, Marie ist
Marie
da.
Marie ist da. Endlich ist Marie da. Ich habe eine Freundin, die dachte ganz lange, du heißt Marina Seemann.
Ja. Ja.
Gibt, also es ist offenbar schon anderen so gegangen.
Ja, ja. Ich muss immer so eine künstliche Lücke lassen, ja, wenn ich so an der Hotelrezeption stehe. Marie Nasemann, damit okay, sie mich nach Marina sucht.
Dieser Berg, den wir hier gerade gehört haben, mit seinen jungen Jahren. Ich musste an Jake Buck denken. Ganz anderer Künstler, macht ganz andere Art von Musik und ist inzwischen auch, glaube ich, 28 oder so, aber als der loslegte, war der auch so irre jung. Mhm. Ich frage mich, wenn Menschen so jung, so talentiert sind, dann rechne ich so ein bisschen runter, wie muss es für die gewesen sein mit 16, mit 17, wenn die mit Gleichaltrigen zusammen waren, die gar nicht da so rankamen, in denen sie sich gar nicht spiegeln konnten, mit denen sie sich vielleicht auch gar nicht austauschen konnten, weil sie dieser Kohorte so voraus waren, ne, gedanklich
ja,
und so.
Ich habe da auch schon länger mal drüber nachgedacht, auch was haben seine Eltern, also wie haben die ihn gefördert, dass er ja auch dieses Selbstbewusstsein hatte, dann so früh auch schon diesen Weg zu gehen. Ich glaube, die haben sehr viel richtig gemacht und ich glaube aber auch, dass solche Ausnahmetalente auch, also ich kenne ihn, ich habe keine Ahnung, ja, aber ich stelle mir die auch immer so ein bisschen vor wie Jugendliche, die ein bisschen Nerds sind, ja, und sich irgendwie zurückziehen, auch von dem, was vielleicht andere Jugendliche in dem Alter machen. Also ich hatte selber mal so eine Phase, da war ich extrem uncool und habe so auf einen Schlag meine Freundinnen verloren, weil die mich irgendwie uncool fanden, nicht mehr mit mir abhängen wollten. Und es war wahnsinnig traumatisierend und schlimm. Und gleichzeitig bin ich dann in eine Phase reingekommen, wo ich einfach sehr viel alleine für mich in meinem Kinderzimmer war. Und da habe ich dann angefangen, mir an der Nähmaschine das Nähen beizubringen und ganz viel Mode zu zeichnen. Und es war eine unglaublich kreative Phase, die ich, glaube ich, nie gehabt hätte, wenn ich einfach bei den Coolen weiterhin dabei gewesen wäre. Weil dann hätte man sich halt getroffen und hätte irgendwie am Bahnhof oder an der Tankstelle abgehangen, was wir halt so damals auf dem Land gemacht haben. Insofern bin ich eigentlich total dankbar für diese Phase, wo ich so irgendwie zu mir und auch zu meinen Leidenschaften oder Hobbys auch gefunden habe.
Ja, ich bin nicht sicher, ob das immer gelingt. Und ich weiß auch nicht, woran es dann liegt, ob das so eine Resilienz ist, die in einem dann vielleicht auch schon veranlagt ist. Ob es vielleicht auch eine Stärkung durchs Elternhaus ist, dass du weißt, okay, ich bin jetzt hier zwar gerade verlassen worden von außen, aber ich bin nicht ganz allein. Ich werde auf eine, vielleicht im Idealfall auf eine bedingungslose Art geliebt. Das wollen wir ja alle von unseren Eltern, Anerkennung und so weiter. Ist ja sicherlich nochmal was anderes. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Kind dann oder eine jugendliche Person dann versucht, mit allen Mitteln cool zu sein und zu den Coolen zu gehören und sich auch so, ist das ein blödes Wort, aber auch so anzubieten oder anzubiedern, um wieder dabei zu sein. Man will eben nicht allein sein in dieser Zeit, ne?
Ja, da hatte ich, glaube ich, schon, also auch wenn das wirklich traumatisierend für mich war und auch Freundschaften später im Leben noch total beeinflusst hat, hatte ich trotzdem, glaube ich, auch in mir eigentlich so ein grundsicheres Gefühl von, nee, ich bin eigentlich schon okay, so wie ich bin und ich muss jetzt nicht dies und das machen, nur um irgendwie der Gruppe zu gefallen, sondern ich mochte mich dann eigentlich schon selber auch immer ganz gerne.
Das ist viel wert, das haben manche Menschen nicht mit 40.
Ja.
Oder mit 80. Also das ist ja eigentlich dieses Grundgefühl, wenn du das hast, das ist ja wie eine Versicherung, die du mit dir selbst abgeschlossen hast.
Ja.
Das ist viel wert.
Ja.
Wenn du sagst, dass es noch Einfluss auf spätere Freundschaften hatte, bedeutet das, dass es dich misstrauisch oder ängstlich oder übervorsichtig gemacht hat dann vielleicht, damit dir das bloß nicht nochmal passiert?
Auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Zeit meines Lebens, glaube ich, FreundInnen auch immer ein bisschen künstlich auf Abstand gehalten. Also habe bei Freundschaften, die oft nicht so ganz, ganz an mich rankommen lassen, um quasi auf Nummer sicher zu sein, dass falls mir jemand wieder die Freundschaft kündigt, ja, dann ist es ja nicht so schlimm, weil man war ja nicht so eng miteinander.
Wie macht man das? Wie hält man jemanden künstlich ein bisschen auf Abstand?
Ja, ich habe mich dann nicht so verlässlich gemeldet oder war dann natürlich durch meinen Job auch immer sehr viel unterwegs. Dann war auch irgendwie immer klar, ja, Marie ist eh weg. Also wenn Marie was machen will, dann muss sie sich selber melden, weil man weiß ja eh nie, wo sie ist und was sie macht. Und dann bin ich auch als Model immer wieder ins Ausland gegangen, war dann auch Monate wieder weg. Also das war schon für mich auch, glaube ich, eine Möglichkeit, immer wieder mir selber zu sagen, so ja, ich brauche jetzt auch nicht so andere Leute und ich bin einfach für mich. Und ich habe zwar schon auch immer noch meine Freundinnen und Freunde, auch teilweise aus Jugendzeit, teilweise aus der ersten Klasse. Also ich bin da schon, ich hänge total an den Leuten. Aber es brauchte ein bisschen Zeit. Also ich würde sagen, erst seit einigen Jahren und seit Therapie und auch Traumatherapie bin ich so wirklich liebevoll in Freundinnenschaften und gebe wirklich alles und melde mich ganz regelmäßig und so.
Und wenn du heute verletzt wirst, denn das kommt ja nach wie vor. Also egal wie, oder gerade wenn man so close ist, in engen Freundschaften spielen Erwartungen eine große Rolle, unausgesprochen, dass sie vielleicht nicht erfüllt werden, merkt man oft erst in den Situationen, in denen sie nicht erfüllt werden, wo man dann irgendwie so doof dasteht und denkt, komisch, da hatte ich mir mehr gewünscht oder wieso verstehst du mich nicht oder warum siehst du mich nicht? Merkst du, dass du das balancieren kannst, dass du damit umgehen kannst heute?
Ja, immer besser. Also je mehr Traumatherapie ich mache, desto einfacher wird's. Am Anfang habe ich es schon auch sehr starke körperliche Reaktionen gemerkt. Also wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist irgendeine Art von Menschengruppe und ich fühle mich ausgeschlossen, dann kamen körperliche Reaktionen.
Was für Reaktionen?
Also zum Beispiel, also dass wie so Mauern links und rechts hochgehen und ich die Leute total abwerte und sage, ja, die sind ja alle irgendwie, mit denen will ich eh nichts zu tun haben. Aber auch körperliche Reaktionen in Form von so Zittern zum Beispiel. Also so, dass ich schnell atme, merke, irgendwie in mir geht gerade unter anderem die Stimme. Das ist lustig. Immer wenn ich über die Themen rede, belegt sich meine Stimme. Daran merke ich zum Beispiel, je mehr ich die Themen bearbeite, desto mehr kann ich einfach sehen, ich bin gerade wieder getriggert. Hier ist wieder eine Situation, wo ich mich vielleicht nicht willkommen oder ausgeschlossen fühle, aber hey, es ist alles in Ordnung. Niemand will dir was Böses. Wenn du mehr Teil der Gruppe sein willst, geh hin und sprich mit den Leuten. Und ich bin mir sicher, alle sind offen und wollen eigentlich auch auf dich zugehen.
Wenn du von diesen Mauern sprichst, die du hochziehst, ist das das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, wirklich nicht, aber ist das eine Therapiesprech, so dass man das als Metapher zur Hand nimmt, oder spürst du das wirklich? Also ich kann nicht in deinen Kopf gucken, weil du hast es gerade eben auch mit deinen Händen und Handflächen so hochgezogen, dass ich denke, es wirkte gerade so, als würdest du die wirklich sehen, diese Mauern.
Ja, nee, es ist schon ein Bild, was ich, glaube ich, mit meiner Therapeutin zusammen gefunden habe, und ich glaube, es ist auch total wichtig, mit solchen Bildern zu arbeiten, um sich selber besser zu verstehen. Aber im Prinzip ist es ein mich abspalten von meinem eigentlichen Gefühl, was gerade hochkommt, nämlich eigentlich Traurigkeit von, oh, ich gehöre ja nicht zu irgendeiner Gruppe dazu, oder irgendjemand möchte vielleicht nicht so gerne Zeit mit mir verbringen, wie ich mit der Person Zeit verbringen will. Und dann spalte ich mich einfach ab. Also das ist was ich gelernt habe in meiner Kindheit und Jugend, was mir damals geholfen hat, durch schwierige emotionale Situationen durchzukommen, mich einfach abzuschalten. Das war ein guter Modus für damals. Aber der hat jetzt natürlich im Erwachsenenleben, wo ich eigentlich sicher bin und es mir gut geht, hat der nicht mehr wirklich eine Funktion. Aber passiert halt trotzdem, wenn ich getriggert werde, bestimmte Sachen passieren oder gesagt werden.
Du hast die Spice Girls mitgebracht, zu meiner großen Freude. Spice Up Your Life. Und dieser Song steht für deine Kindheit. Mm. Wir können ihn ja erstmal spielen.
Auf jeden Fall.
Marie ist heute da. Sie kam am 8. März 1989 in Gauting zur Welt, im oberbayerischen Landkreis Starnberg, südwestlich von München. Was hat es mit deinen Großeltern und dem Gardasee auf sich?
Ja, meine Großeltern haben das irgendwann entdeckt. Ich weiß nicht genau wann, ich glaube in den 70ern, und dachten, was für ein schönes Plätzchen auf der Erde, und sind dann immer wieder gekehrt, und dann sind auch meine Eltern dort immer hingefahren, und ich mache da mein Leben lang Urlaub.
Wie lange fährt man von München zum Gardasee mit dem Auto?
5 bis 6 Stunden.
Ah, dann doch nochmal. Okay. Also liegt links von Venedig. Also dann wahrscheinlich nochmal so eine halbe Stunde Autofahrt, kann ich mir vorstellen, oder Stunde, ich kann es nicht einschätzen. Aber 5, 6 Stunden von München entfernt. Mhm. Okay. Und dann habt ihr immer das Auto vollgepackt?
Ja, bis oben hin.
Und
mein Vater hatte mal einen Anfall bekommen.
Wieso? Weil er so viele Klamotten mitgenommen
3
hat.
3 Kinder, und dann kam meine Mutter hier immer noch, die Tüte muss noch mit und die Tüte muss noch mit. Und er hat irgendwie Tetris gespielt und aber jedes Mal geschafft, alles irgendwie in diesen Kofferraum reinzukriegen. Katze kam auch manchmal
die
mit.
Die Katze, wirklich. Frauen, also Mütter, fahren die Urlaubsautos nie, ne?
Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, dass die sich... Haben die sich mal abgewechselt? Nee, ich glaube, es ist immer mein Vater
gefahren. Man muss sich einfach nur mal an die Autobahnen des Lebens stellen. Und man wird sehen, es sind zu 98%, wenn es Paare sind, fahren die Männer auf jeden Fall. Mindestens in Urlaub. Also wie auch immer. Ja. Sie packen auch die Kofferräume. Ich bin nur deswegen drauf gekommen, weil das war in den Familien, die ich kannte und beobachtete, und unseren Nachbarn immer so... Da habe ich mich auch manchmal als kleines Kind daneben gestellt und das beobachtet, wie Familienväter dann wirklich dieses ganz genaue Einpacken eines Kofferraums und wieder auspacken, weil dann da so ein kleiner, nein, da ist so ein kleiner Zwischenraum, den kann man noch füllen mit irgendwas anderem. Das ist wie so eine Doktorarbeit gewesen, so ein unglaublich zu sehen. Okay.
Genau so.
Und dann ging es los, seid ihr schon morgens immer losgefahren in den Urlaub? So war es noch, wenn es noch dunkel war, mit richtig schönen Kühltasche und so?
Ja, früh morgens, genau. Es gab immer eine große Tasche mit geschmierten Brötchen, Proviant, und dann, war es halt irgendwie toll, auch diese Fahrt über die Alpen, dann einmal über einen Brenner drüber, und dann hat man schon gemerkt, jetzt wird es immer wärmer und wärmer und wärmer, und irgendwann sieht man zum ersten Mal den See, dann macht man die Scheiben runter, atmet diese Olivenbaumluft ein, und ab da bin ich eigentlich entspannt, also es ist bis heute so.
Und dein Vater schlägt mit der Hand aufs Steuer und sagt: Mann, geht's uns gut.
Genau so. Genau so war das. Und diese Urlaube waren für mich auch die schönsten Kindheitserinnerungen, wo mir die ganze Familie zusammen war. Ich meine, viele von uns hatten wahrscheinlich sehr viel arbeitende, auch abwesende Väter. Und das war natürlich auch die Zeit, wo auch mein Papa verfügbar war und wir irgendwie eine schöne Familienzeit immer hatten.
Was unterscheidet dich als Tochter eines Augenarztes von deinen Freundinnen und Freunden damals? Also jetzt gar nicht, ich meine es jetzt gar nicht, was so einen sozialen Standard angeht, eine finanzielle Sicherheit im Idealfall, sondern gab es da so einen vierteljährlichen Check? Komm mal her, Marie. So, siehst du die vier hier bei den ganzen, siehst du die rosa Kreise auf den grünen Kreisen? Kannst du das alles gut erkennen? Wurden eure Augen regelmäßig gecheckt?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, irgendwann hatte ich dann auch eine Brille, aber es war jetzt, also mein Vater, da mit den Optikern hatte er eigentlich nichts zu tun. Aber er war schon als Arzt immer so Anlaufstelle für alle Wehwehchen in der Familie, würde ich sagen.
Aber als Augenarzt checkst du doch auch die Sehstärke, machen doch nicht nur Optiker.
Ja, ja, doch, stimmt. Ich habe dann auch mal bei ihm in der Praxis auch mal einen Test gemacht, das stimmt. Aber ja, es war eher so, glaube ich, dass auch alle meine Freundinnen und Freunde auch immer so, der Arzt, den kann man ja mal schnell, also er wurde schon sehr viel konsultiert für alle möglichen Sachen. Er war auch bei den Fußballspielen meiner Brüder dabei und da sind auch so einige Sachen passiert, wo er dann mal einspringen musste und dann auf einmal irgendwelche Wunden verheilen musste, Notverheilen musste.
Na guck, und wenn man sich dann gestritten hat und die Eltern aufeinander losgingen, konnte deine Mutter es verhandeln, weil sie war ist Juristin.
Ja.
Ja.
Ja, obwohl meine Mutter sich wirklich wahnsinnig ungern streitet. Also sie ist, glaube ich, die Juristin in ganz Deutschland, die sich am ungernsten streitet mit jemandem. Sie leidet ganz doll.
Ich überlege gerade, ob das richtig gut ist und richtig geschäftsfördernd oder gerade nicht, weil irgendwie hat das ja auch was. Ich meine, das droppe ich jetzt nur deswegen, ich habe es kurz gelesen, ihr habt so eine Trennungstherapeutin auch gehabt, ne? Mhm. Die hat auch ordentlich Geld verdient, aber wahrscheinlich hätten die Scheidungsanwälte und Anwältinnen mehr Geld verdient.
Auf jeden Fall.
Wo hat sie sich denn spezialisiert? Was ist deine Mutter für eine Juristin?
Ja, sie hat eigentlich geschrieben eher ihr Leben lang. Also sie ist spezialisiert auf Miet- und Wohnrecht und hat für die Süddeutsche Zeitung Artikel geschrieben.
Ah, okay.
Also meine Mutter hat eigentlich immer am Schreibtisch ihre Artikel geschrieben und war jetzt gar keine ausübende
okay.
Juristin.
Alles klar.
Und auch viele Sachbücher geschrieben. Also von ihr habe ich eher dieses Schreiben, mit Worten umgehen, formulieren, so einfach meine Texte schreiben, dass jeder sie verstehen kann, dass sie nicht abgehoben klingen und so. Das war immer das, wo meine Mutter bei mir so ein bisschen drauf geguckt hat.
Aber ich mag diesen Spirit, die Vorstellung, dass Juristinnen und Juristen in diesem Land und auf der Welt eigentlich eher getrieben sind von dem Wunsch, sich weniger zu streiten. Hm. Also insofern deine Mutter, wie sagt man, Props gehen raus.
Ja, sie will lieber Frieden zwischen allen Parteien, ja.
Und Richterin wollte sie nicht werden?
Ich glaube, hätte sie auch einen super Job gefunden, aber ich glaube, sie hat irgendwie nur ein Staatsexamen gemacht oder so. Ich glaube, dann, weil dann irgendwie auch schon Kinder unterwegs waren und so und dann.
Und das wart ihr. Was hätte sie denn für euch, was hätte sie für dich gewollt?
Ich glaube, meine Eltern haben schon sehr, sehr lange noch daran festgehangen, ich soll noch was Richtiges studieren.
Was wäre das gewesen?
BWL.
Schade, dass man diesen Gesichtsausdruck nicht. Radio ist schon, hat schon auch Grenzen, ne? So ein Podcast ist BWL.
Ja, oder auch Jura oder ja.
Na, also das ist auf jeden Fall was Solides. Das wirst du
ist
immer.
Was Solides
immer. Also,
und ich mache einfach seit 16 Jahren unseriöse Dinge, kann man schon mal so festhalten. 18 Jahre ist schon.
Ja, aber schau, wo du es hingeschafft hast. Guck, wo du heute sitzt. Ja, quasi auf dem Olymp. Als Perfekt. Juristin hätte ich dich wahrscheinlich nicht eingeladen, weiß ich nicht, je nachdem. Wenn du einen Popsong geschrieben hättest, vielleicht doch.
Ja, maybe.
Naja, also gut, jetzt haben wir deine Eltern ein kleines bisschen kennengelernt.
Nein, aber muss ich natürlich noch kurz dazu sagen, dass sie schon wahnsinnig stolz auf mich sind und das sehr bewundernswert finden. Aber die kannten einfach diese Art von Berufs- und Karriereweg, den ich eingeschlagen bin, den gab es einfach nicht.
Den gab es, wollte ich gerade sagen, den kannten sie nicht, weil es ihn nicht gab.
Ja. Und deshalb ist es immer noch wieder extrem erstaunlich für meine Eltern. Und ich glaube, die denken auch immer noch, jetzt ist mal bald vorbei und der ganze Hype ist jetzt mal bald over und dann mache ich doch noch
BWL.
Ein.
You never know.
Mit 45 dann doch noch BWL. Ja. Aber jetzt die ganze Arbeitswelt verändert sich ja komplett. Mhm. Also auch von den Jüngeren, die jetzt nachkommen und jetzt mit KI ja noch mal mehr. Also jetzt bei meinen Kindern bin ich so, also was können die denn jetzt überhaupt noch lernen, was nicht die KI übernimmt? Also es wird sich ja nochmal alles stark verändern. Insofern sehe ich es ihnen auch sehr nach.
Ja, heute würde man einfach sagen, bitte werde Klempnerin.
Ja.
Ja, ja,
die
also das meine ich völlig
Berufe
unironisch, absolut.
Die letzten wahrscheinlich, die wegfallen, ja, auf jeden
das
Fall.
Das denke ich auch.
Ja, ich überlege jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Theater zu machen, weil Theater wird wahrscheinlich nicht so schnell ersetzt werden wie Schauspieler.
Genau, setz mal auf was Seriöses, was Sicheres, wo du immer Geld verdienst. Ich würde Theater machen, genau.
Hey, aber Theater wird es immer geben. Genau. Das gab es schon vor Tausenden
absolut.
Von Jahren.
Absolut. Hey, und Moment mal. Und wenn, solange du kein Geld verdienen musst damit, mach Theater.
Ja, oder irgendwas im weitesten Sinne, Live-Performance, Menschen kommen zusammen, weil ich glaube, das wird erhalten bleiben. Wir gehen auf Konzerte, wir wollen mit anderen Menschen zusammen Musik hören, wir wollen auf Festivals gehen, wir wollen ins Theater gehen, wir wollen in die Oper gehen. Und wir wollen dort nicht von Robotern besungen werden, sondern von echten Menschen mit echten Gefühlen.
Kulturetats werden zusammengestrichen. Und was Popmusik angeht, Künstler und Künstlerinnen verdienen so gut wie gar kein Geld, wenn sie auf Spotify und diesen ganzen Plattformen
stattfinden. Das ist richtig scheiße, weil das ist die Zukunft. Wollte ich jetzt auch mal
dann gesagt. Du gehst am besten in die Politik. Da kannst du das verhandeln, da kannst du dich auch verrennen, da kannst du dich auch mit abstrakten... So, dann denken Leute, du bist zu klug, als dass man es nachvollziehen kann. Man wird immer sagen, die Frau Nasemann, die hat ein gutes Konzept. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es liegt an mir.
Perfekt.
So, echt hast du mitgebracht. Weinst du? So, ich bin einen Tick zu alt für diese, aber um mich geht's ja auch nicht. Ich weiß nur, dass dieser Kim Frank, der auch schon hier zu Gast war und ein guter Gast war, viele Frauenherzen gebrochen hat.
Mm.
Und nicht nur die wahrscheinlich. Mm. Auch deins?
Nicht gebrochen, aber verliebt war ich natürlich trotzdem, wie viele andere auch.
Und als sich der Kreis dann geschlossen hat, weil ihr euch mal begegnet seid.
Genau, dann habe ich mit Anfang 20 in einem Musikvideo einer Münchner Indie-Band mitgespielt. Ich hatte damals auch einen Freund, der auch in der Münchner Indie-Band gespielt hat. Da war ich so sehr drin in dieser Szene. Und da hieß es, Kim Frank dreht unser nächstes Musikvideo. So, Marie, hast du Lust zu spielen? Ich so, yay, einer meiner ersten Schauspielerrollen. Und das war natürlich dann schon cool, mit Kim Frank zusammen irgendwie ein Musikvideodreh zu machen, den ich als Teenie so bewundert habe für seine Musik. Und ja, es hat Spaß gemacht.
Unsere Liebe ist am Boden, läuft langsam aus. Dreht noch näher in Runde, bis sie stillsteht.
Die Podcasterin, Unternehmerin, Schauspielerin, Autorin, die Tausendsassa, Marie Nasemann ist heute hier zu Gast. Ich denke, dass die meisten den Namen einordnen können. Wenn nicht, vielleicht erinnern sie sich, es war, glaube ich, die 4. Staffel von Germany's Next Topmodel. Du bist ins Finale gekommen, du bist dann auf dem 3. Platz gelandet.
Mhm.
Und seitdem gehörst du aber auch zu den Gesichtern, du bist ja mehr als ein Gesicht, zu den Menschen, deren Gesichter aber weiter in der Öffentlichkeit sind. Du hast daraus ein gutes Geschäftsmodell gemacht, du hast aufgebaut darauf, du hast dich weitergebildet, du hast Schauspielunterricht genommen und so weiter und so fort. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Ich sage das nur deswegen so, weil in diesen Shows ja oft auch andere Talentshows, da sind unglaublich charismatische, oft junge Menschen. Und man denkt, boah, Wahnsinn, wie viel Talent es gibt, wie viel unerkanntes Talent, wie viel Schönheit in diesem Land und so weiter. Menschen, die vielleicht sonst niemals in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Und dann verschwinden die aber auch wieder.
Mhm.
Also wenn man sich überlegt, wie viel The Voice-Staffeln es gab. Und ich könnte dir jetzt, wenn ich mich konzentriere, vielleicht zwei Leute nennen, die immer noch im Geschäft sind. Das ist komisch, ne? Eigentlich.
Ja stimmt.
Mhm. Gut. Du hast deine ersten Erfahrungen vor der Kamera gemacht. Als Kind bist du fotografiert worden. Vielleicht warst du auch schon ein besonders hübsches Kind. Vielleicht wolltest du einfach nur gerne fotografiert werden. Denn die Mutter einer Freundin war, glaube ich, irgendwie da sehr ehrgeizig. Was war das für eine Geschichte?
Ja, eine Freundin oder Schulkameradin von mir hat irgendwie schon als Kind im Tatort mitgespielt. Und sie und ihre Schwester standen ständig für irgendwelche Kinder-Mode-Shootings vor der Kamera. Und ich fand es einfach von mir aus extrem spannend und habe wirklich meine Eltern intensiv bearbeitet und überredet, dass ich da mal mitkommen darf und mal zu dieser einen Fotografin fahre, die mich da aufnimmt in ihre Kartei. Und meine Eltern waren da schon ein bisschen skeptisch, waren jetzt auch nicht nur begeistert davon, aber haben mir das dann irgendwie möglich gemacht. Und dann, ja, habe ich immer mal wieder so Kindermodel-Jobs gemacht und ich habe es geliebt. Also ich fand es einfach so aufregend, diese Verwandlung, geschminkt zu werden, gestylt zu werden, coole Klamotten zu tragen. Meine Mutter hat mir nie Frisuren gemacht. Ich hatte irgendwelche braven Matrosenkleidchen an. Und dann durfte ich aber einmal diese coole, moderne Mode tragen und irgendwie die Haare gestylt kriegen. Und ich habe diese Verwandlung einfach immer total geliebt. Es war gar nicht so dieses dann vor der Kamera stehen, sondern eher mich zu verwandeln, war, glaube ich, das, was ich eigentlich spannend fand.
Weil du dann anders ausgesehen hast oder warum? Was ist denn an der Verwandlung so spannend?
Ja, ich fand es irgendwie faszinierend, was auch Frisuren, Make-up, Kleidung, was das aus einem rausholt quasi. Also wie
du dich veränderst.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was mich dann auch bei der Schauspielerei eigentlich auch so gereizt hat, dieses in andere Rollen schlüpfen. Also vielleicht wollte ich auch weg von mir auch als Kind oder auch aus dem Leben teilweise oder aus meinen Unsicherheiten raus. Ich konnte dann wie so mal kurz jemand anderes sein und das fand ich irgendwie faszinierend daran.
Mhm. Du hast dir dann auch so ein bisschen Blut geleckt, was Aufmerksamkeit oder Bühne oder im Mittelpunkt stehen oder wie auch immer man, also im Mittelpunkt stehen hat schon sowas Wertendes, aber du hast dann, glaube ich, angefangen im Chor zu singen, du hast Theater gespielt in der Schule, du hast ein Sommerfest oder sowas moderiert, ne? Du hast dir die Gelegenheiten gesucht und dann da auf der Bühne, erinnerst du dich an das Gefühl, das du hattest damals?
Ja, ich glaube, ich habe mich oft zu Hause, auch in meiner Familie, nicht wirklich gesehen gefühlt und das war, glaube ich, meine Möglichkeit, das zu kompensieren. Ich habe mich einfach extrem gesehen gefühlt auf der Bühne und ich habe dieses Gefühl geliebt, glaube ich, von Menschen einfach ja wahrgenommen und angesehen zu werden und habe gemerkt, also gerade in einem Teenager-Alter, da ist man ja eher so, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, auf irgendeine Bühne, alles ist peinlich, was man macht. Und ich bin da irgendwie dagegen gegangen, habe mich quasi überwunden und für diesen Mut, den ich da reingesteckt habe, wurde ich halt sehr belohnt. Also es hat alles immer sehr gut funktioniert, was ich gemacht habe. Und daraus hat sich eigentlich so ein Muster gebildet. Also so ein, okay, ich gehe über Grenzen, ich traue mich was und dann kriege ich aber auch die Belohnung dafür und die Anerkennung und die Aufmerksamkeit und dann wurde ich cool und irgendwie Schülersprecherin für die ganze Schule und ich glaube, das habe ich eigentlich immer fortgeführt und dann irgendwie auch mit Germany's Next Topmodel fortgeführt, einfach mich Dinge zu trauen, die sich vielleicht andere nicht trauen und dann dafür belohnt zu werden.
Bist du denn dann gesehen worden zu Hause? Also ich lasse jetzt mal, das müssen wir ja offen lassen, weil sie ist jetzt nicht da, es sei denn, wir würden sie anrufen. Ich würde zu gerne wissen, was deine Mutter darauf entgegnen würde, wenn du ihr sagst, ich habe mich nicht gesehen gefühlt in der Zeit.
Ja.
Wahrscheinlich würde sie sagen, Marie, wie kommst du auf die Idee?
Ja, natürlich.
Ja? Ja, ja. Aber hat sich das denn geändert, als du dann eben Schulsprecherin wurdest, als dein Selbstbewusstsein dann ja offenbar auch wirklich gewachsen ist?
Ja, ich habe mich dann schon über außen eben mehr definiert oder über auch meine Erfolge. Das ist, glaube ich, auch sehr lange so geblieben. Also eigentlich meine ganzen 20er hindurch habe ich mich sehr definiert über den Erfolg von außen und die Anerkennung und Bestätigung von außen, bis ich irgendwann gemerkt habe, ist gar nicht so gesund. Ist gar nicht so gut, wenn man die Arbeit quasi braucht, um sich geliebt und gesehen zu fühlen und selbstbewusst zu fühlen. Also wenn so viel davon abhängt, wie meine Posts funktionieren, ob ich jetzt abgelichtet werde, wenn ich auf dem roten Teppich war oder nicht, ob ich den Job kriege, ob das Casting geklappt hat oder nicht. Wenn da zu viel dranhängt, wird es natürlich sehr existenziell und auch anstrengend, indem man sich dann halt auch überarbeitet. Und das hat jetzt schon auch eine Weile gebraucht, bis ich jetzt da bin, dass ich mir denke, ja, ich fühle mich gesehen und gehört von den Menschen, die in meinem Leben sind. Und ich kann mich auch mitteilen und kann, ja, weiß selber, was ich wert bin, ohne und abseits meines Erfolgs und meiner beruflichen Dinge, die ich so leiste.
Im Idealfall verläuft da ja gar nicht unbedingt eine Trennungslinie zwischen dem, was du bist und dem, was du tust. Denn wenn du deinen Job liebst, und das würde ich jetzt einfach mal sagen, dass du bestimmt 70% der Dinge, die du, also es ist jetzt sehr vermessen, weil wir uns gar nicht kennen. Ich habe ein bisschen was über dich gelesen. Ich glaube, bis auf so ein paar Sachen, die, wo man sagt, ja, okay, Klappern gehört zum Handwerk, das muss man machen, man muss ja auch irgendwie ein bisschen Geld reinholen und so. habe ich das Gefühl, du identifizierst dich schon damit und es macht dir Spaß.
Ja, ja.
Und dann ist es ja auch schwierig zu sagen, das ist meine Arbeit und ich will nicht für meine Arbeit belohnt werden oder bewertet werden, sondern wenn man sein Herzblut da so reinfüllt, laufen lässt, dann ist das, dann kann man das nicht mehr so richtig auseinanderhalten, ne?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt schon einen feinen Unterschied zwischen, ich liebe meinen Job und ich liebe, was ich mache und ich habe nicht einen Tag Schwierigkeiten, mich zu motivieren, zu arbeiten, weil ich das einfach sehr mag, was ich mache. Aber es hängt eben nicht mehr so viel dran. Also früher, ich konnte nicht in Urlaub fahren, habe nach 2 bis 3 Tagen einfach so Hummeln im Hintern bekommen, dass ich wieder meinen Laptop aufgeklappt habe und dann doch wieder anfing, E-Mails zu beantworten, weil ich gar nicht wusste, wer bin ich ohne die Arbeit? Also was mache ich überhaupt ohne die Arbeit? Also es war schon extrem daran geknüpft. Und dieses Jahr habe ich einen Urlaub gemacht und wirklich auch mal 2 Wochen irgendwie Handy aus.
Du warst ganz allein mit dem Rucksack unterwegs?
Nee. Das stimmt nicht. Nee. Das war mein ursprünglicher Plan, den ich auch groß mit allen geteilt habe.
Aha, und jetzt machen wir etwas auf, jetzt machen wir einen Cliffhanger. Was hat Marie wirklich gemacht? Wir werden das gleich besprechen nach dem nächsten Song, nämlich den No Angels, Daylight in Your Eyes, wie schön, dass du mitgebracht hast. Ein kurzer Satz dazu.
Ja, das war einfach allererste Castingshow jemals in Deutschland, Popstars. Ich habe jede Folge mit meinen Freundinnen geguckt. Ich war, ich glaube, so 14 oder 15. Ich fand es einfach sowas von toll, was die da gemacht haben. Diese Frauen, die quasi von irgendwo auf dem Dorf eingesammelt wurden und dann während dieser Show wirklich zu den größten Popstars in Deutschland wurden. Und ich glaube, ab diesem Moment ist irgendwie dieser Wunsch in mir aufgekommen, geil, ich will irgendwie auch in diese glamouröse Medienwelt rein und all das erleben, was die auch erleben. Wanna know you better, wanna push you baby, but never too far. Wanna show you heaven. Wanna be like you, just as strong as you are.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Schauspielerin und Unternehmerin Marie Nasemann ist heute hier zu Gast. Und ja, da war der Plan. Ich werde mir einen Rucksack nehmen und alles Überflüssige bleibt zu Hause. Vielleicht ein T-Shirt zum Wechseln. Vielleicht noch eine... Na, weiß ich gar nicht. Eine Ersatzjeans und dann werde ich für, keine Ahnung, 2 Wochen allein durch die Welt wandern. Mhm. Wie war denn der Plan wirklich? Ursprünglich?
Ich habe ganz Klischee gesagt, jetzt brauche ich so eine Selbstfindungsreise nach meiner Trennung im letzten Jahr. Jetzt muss ich mal richtig bei mir selber ankommen und jetzt mache ich mal mein Handy aus, weil das war auch immer so ein bisschen Cheaten, dann doch irgendwie zwar alleine irgendwo hinzureisen, aber irgendwie habe ich meine Instagram-Community immer mit dabei und deshalb bin ich ja nicht alleine. Und da war ich so, okay, ich muss wirklich mal 2 Wochen ganz alleine. Und dann, ja, kam es ein bisschen anders, weil ich jemanden kennengelernt habe.
Ach, wirklich?
Der damit geflogen ist spontan.
Das ist ja ein Ding.
Ja.
So, und da kriegen wir jetzt hoffentlich so den ersten Fotoroman schon
mal. Da gibt es hier überhaupt nichts zu erzählen. Das ist alles top secret.
Wie schön. Ach, das ist ja gut. Das war zu Beginn des Jahres?
Ja, genau.
Gut, aber es ist ja auch eine Art, sich möglicherweise selbst zu finden.
In einer anderen Person. Ja, also ich habe auch nochmal überdacht, dieses Ganze, man muss sich erstmal so selber finden und so. Ich glaube, die größte Weiterentwicklungsarbeit macht man dann doch einfach auch in Beziehung zu anderen Menschen. Also ich glaube, dieses immer... auf Teufel komm raus, man muss alles irgendwie alleine und selber und weiß ich gar nicht, weil kaum ist man dann wieder, können auch Freundschaften sein oder die eigene Kernfamilie, kaum ist man wieder enger mit jemandem, entstehen ja dann auch wieder die Themen.
Ich denke auch, dass dieses sich rausnehmen aus der Situation für vieles gut sein kann, also um zur Ruhe zu kommen möglicherweise oder um alles mal von einer anderen Perspektive auszusehen, aber für das, was man da vielleicht bearbeiten oder ändern will, glaube ich, ist es besser, in den Situationen drin zu sein, sich diesen Situationen zu stellen.
Ja. Ne? Weil, und es dann anders zu machen.
Was helfen dir 3 Monate Puna und du kommst zurück und bist noch ein bisschen braun und hast noch ein paar pinke Schals, die du dir gekauft hast, weil du so gut ausgesehen hast damit.
Und das ein oder andere Wandtattoo.
oder Henna-Tattoo auf deiner rechten Hand. Und dann kommst du da in deiner Bötzowstraße oder weiß ich nicht an und musst dann da aber wieder performen und musst da wieder klarkommen mit den Gedanken, die du hast und dem Stress, den du auch vielleicht hast. Ja. Also zum Kräftetanken ist es vielleicht ganz gut. Wobei ich es auch jedem und jeder zugestehe, ne, manchmal ist das ja auch so eine Idealvorstellung, man nimmt sich raus und kommt zur Ruhe und kommt zurück. Mhm. Und dieses sich rausnehmen, das kann auch echt schief gehen. Also gerade so ein alleine wegfahren, das kann auch wirklich nach hinten losgehen.
Ja, klar.
Also insofern kann man das auch abbrechen, wenn man merkt, das ist, in der Theorie ist das super. Ich habe das auch schon gemacht und dachte,
man
so,
muss nicht depressiv alleine in Hotelzimmern rumliegen.
Aber es sollte mir doch gut gehen.
Während draußen die Sonne scheint.
Und dein innerer Reiserechner geht so, oh Gott, schon wieder 130 Euro für eine Übernachtung. Ich habe kein Auge zugetan, scheiße.
Ja, okay.
Wann kann ich nach Hause?
Das sind auf jeden Fall sehr privilegierte Probleme. Also ich bin schon dankbar, auf den Urlaub fahren zu können.
Insofern. Absolut. Ja. In dem Fall, wie wir gerade gehört haben, auch zu zweit. Also wie schön, herzlichen Glückwunsch. Und ich könnte mir vorstellen, mehr müssen wir dazu auch nicht sagen, du musst nicht mal diese Frage beantworten, aber dass du diese Beziehung nicht öffentlich machst.
Die nächste Beziehung wird nicht öffentlich stattfinden.
Ah, guck mal, das ist zum Beispiel eine Antwort, die eine Juristin auch gegeben hätte. Oder eine Politikerin.
Ja.
Guck mal, nicht drauf eingegangen und doch.
Nach 18 Jahren in der Medienbranche weiß man, wie man manche Fragen...
Mit allen Wassern gewaschen. Ja. Ja, cool. Gut.
Genau. Ja, aber also keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht ausschließen, wenn das irgendwann jemand ist, der auch in der Öffentlichkeit steht und dann, ich würde nicht sagen, dass das der Grund, also das war auf jeden Fall nicht der Grund, warum die Beziehung gescheitert ist. Also was vielleicht viele Leute denken, ah ja, okay, war also anscheinend nicht so healthy, die Beziehung so öffentlich zu besprechen, weiß ich nicht, weil... Also teilweise hat es uns auch gut getan, diesen Podcast Family Feelings zu haben, wo wir einmal in der Woche uns eine Stunde hinsetzen und uns einfach miteinander unterhalten. Alle Eltern von sehr kleinen Kindern werden wissen, wie schwer es ist, in diesem stressigen Alltag in der Großstadt überhaupt eine Stunde zu finden, wo man mal wach und aufmerksam miteinander spricht und nicht nur Orga bespricht oder also irgendwelche Termine organisiert.
So ist das damals entstanden, um es nur auch denjenigen zu sagen, die davon nie was gehört haben. Mm. Du bist schon in der Öffentlichkeit gewesen, als Schauspielerin, als Model, hattest verschiedene Jobs und hast dann deinen Mann kennengelernt, oder deinen späteren Mann. Du bist schwanger geworden und diese erste Schwangerschaft war anstrengend. Das Kind hat viel geschrien, du hast wenig geschlafen, du hast dich oft übergeben, du hast dieses Motherhood und diese kleinen Herzchen, die man sich da vorher gedacht hat, das klang schon ziemlich anstrengend, was ihr da beide durchgemacht habt. Mm.
Ja. Und das war dann der Grund, also wir waren beide ein bisschen überfordert vom Elternsein, haben uns das sehr viel einfacher vorgestellt. Und das war dann der Grund, warum wir den Podcast auch gestartet haben. Und ich mir dachte, das muss man doch erzählen. Also nur diese rosaroten und perfekt eingerichteten Kinderzimmern auf Instagram, das kann doch nicht sein, dass das das ist, was man im Vorhinein über Elternschaft erfährt. Und ich glaube, deshalb hat es dann auch gut funktioniert, weil es einfach vielen Eltern genauso geht, natürlich auch vielen Müttern in Deutschland, die auf einmal ja sehr viele verschiedene Rollen haben, anders noch als unsere Mütter oder Großmütter, die irgendwie unabhängig finanziell sein wollen, Karriere machen wollen, trotzdem irgendwie eine tolle Mutter sein wollen, auch da sein wollen, präsent sein wollen. Und wir sind einfach alle ein bisschen überfordert, glaube ich, mit diesen vielen verschiedenen Rollen und Ansprüchen. Insofern war das vielleicht so ein ganz guter Reality-Check, mal ein Podcast, wo mal zwei darüber sprechen, über die wirklich anstrengenden Phasen, die halt das Elternsein auch mit sich bringen.
Bestimmt, weil auch gerade unter Müttern sagt man sich oft, wie niedlich und wie schön. Und wenn eine dann anfängt zu sagen, ganz ehrlich, ich könnte gerade nur fluchen und ich habe gerade überhaupt keinen Bock, kann es dann passieren, dass plötzlich dieses Gespräch auch für alle anderen sich dreht, ne? Und jemand den Mut findet zu sagen, ey, es geht mir genauso. Mhm. Und das war wahrscheinlich auch wirklich das Ventil für euch und das hat euch auch von vornherein so eine Öffentlichkeit beschert, weil die Leute, wie du eben sagst, sich gesehen gefühlt haben. Mhm. Zuerst hieß es auch, 3 sind eine Party, dann kam das zweite Kind, dann war es 4 sind eine Fete, glaube ich.
4 ne? ist eine Fete, genau.
4 ist eine Fete. Und dann wurde es zu Family Feelings.
Genau.
Mhm. Und das wiederum wurde zu einem gut funktionierenden Geschäftsmodell. Also das kann man ja jetzt einfach ganz unsentimental sagen. Podcasts boomen, wenn man so will, wenn es erfolgreiche Podcasts sind, wenn es genug Abrufzahlen gibt, dann kann man auch richtig gut Geld damit verdienen. Mhm. Und das hat funktioniert. Das hat eine Weile, wie lange funktioniert? Gut.
Ich glaube 4,5 Jahre.
Oh ja, wow, okay.
Mhm. Mhm. Gut. Ja. Ja, und es hat uns natürlich auch eine sehr große Freiheit gegeben, von überall aus arbeiten zu können, sehr flexibel zu sein, dann doch insgesamt natürlich relativ wenig Zeit dafür aufbringen zu müssen, dass wir da ein sicheres Einkommen haben. Und das hat uns auch ermöglicht, dass mein inzwischen Ex-Mann nicht in die Großkanzlei gehen musste und halt jeden Tag irgendwie 8 bis 10 Stunden gearbeitet hat, sondern auch als Vater präsent sein konnte und auch nachmittags zu Hause sein konnte. Und das war schon ein sehr großer Luxus, den wir natürlich auch dadurch hatten.
Mhm. Musik. Wir spielen Mando Diao, Down the Past. Wofür steht dieses Lied? Für was für eine Phase deines Lebens?
Ich hatte eine sehr lange Indie-Rock-Pop-Phase, würde ich sagen, sehr geprägt von meinen damaligen Boyfriends, von denen 2 auf jeden Fall auch in der Band gespielt haben und Gitarre gespielt haben. Im Nachhinein würde ich sagen, es war so ein bisschen die Pick-Me-Girl-Phase, in der ich Jungs einfach cooler fand, auch als Mädchen.
Was ist, erklär mal, was eine Pick-Me-Girl-Phase ist.
Also Pick-Me-Girls sind eigentlich Frauen, die sagen, oh, ich finde Frauen so anstrengend. Und ich hänge eigentlich lieber mit Männern ab.
Nimm mich.
Und ich trinke lieber Dosenbier und bin auch sowieso ganz unkompliziert und nicht so zickig und anstrengend wie die ganzen anderen Frauen. Und ich glaube, da habe ich mich auf jeden Fall mal dazu gezählt, bis ich halt sehr viel später erst verstanden habe, das ist misogynes Verhalten, also frauenfeindliches Verhalten, so schlecht über andere Frauen zu reden. Und das muss ich dann erstmal begreifen. Aber die Liebe zu Indie-Musik ist geblieben, auch zu männlichen Rockbands. Ich gehe wahnsinnig gerne nach wie vor zu Live-Konzerten von Indie- und Alternative-Bands. Und das sind halt oft Männergruppen.
Bevor wir es jetzt hören, hast du dich in deine beiden Indie-Gitarrenfreunde auf der Bühne verliebt? Im Sinne, dass du sie gesehen hast, wie sie performt haben und du hast gedacht, cool, den will ich?
Also mit dem ersten habe ich zusammen gespielt in der Schulband. Und er war der Bassist, hat alle Songs geschrieben und er hat sich dann irgendwann in mich verliebt. Und dann ist diese Band leider auseinandergebrochen, weil wir eigentlich nur befreundet waren. Aber nachdem sie auseinandergebrochen ist, habe ich mich auch in ihn verliebt und dann sind wir zusammengekommen. Und der andere, den habe ich tatsächlich auf der Bühne gesehen und
gedacht, oh wow, sexy, Mann.
Ja, okay. Also die Münchner Indie-Szene, zumindest damals, hatte die ganz schön was auf dem Kasten.
Marie Nasemann ist heute hier zu Gast. Unser Gespräch begann mit Fragen, die ich mir für dich ausgedacht habe oder überhaupt, die ich mir ausgedacht habe und die du dir jetzt als erste Person anhören musst und im Zweifel auch beantwortest. Weiter geht's. Bester Platz, um zu lesen?
Strandliege. Unterm Sonnenschirm. Mit Blick aufs Meer.
Ja. Also zwischendurch so hochgucken, sich freuen und dann wieder runter.
Ja. Ja. Wieder abtauchen, ja, gut. Nicht auf die Uhr gucken müssen, so lange lesen können, wie man will und nicht so wie sonst im Alltag abends einfach nach 2 Seiten sehr müde sein.
Bester Platz, um nachzudenken?
Nachts im Bett, wenn man nicht schlafen kann. Ich weiß, da soll man eigentlich nicht so grübeln und soll ja probieren, den Kopf auszuschalten und so. Aber lustigerweise oft, wenn Vollmond ist, liege ich nachts wach und dann geht auf einmal wie so ein Portal zu meiner eigenen Kreativität auf, habe ich das Gefühl. Und ich kriege ganz viele Ideen, was ich alles beruflich machen will. Und früher habe ich mich immer dagegen gesträubt und dachte mir, nein, jetzt darf doch nicht der Motor angehen, ich muss jetzt schlafen. Aber inzwischen bin ich so, alles klar, der Motor geht an, jetzt wird nicht geschlafen, ich liege jetzt einfach im Bett und alle Ideen, die ich habe, werden schnell in mein Handy getippt.
Marie, hast du Lust, noch rüberzukommen? Nein, heute ist Vollmond. Ich liege im Bett und mache mir Notizen. Bist du wahnsinnig? Gut, besitzen oder leihen? Auto.
besitzen.
Leider. Fahrrad.
Besitze ich auch. Nee, ist ausgeliehen von meiner Mutter. Stimmt nicht.
Wie lange schon?
Seit 2 Jahren.
Dann ist es schon.
Wann geht es über in meinen Besitz?
Bohrmaschine.
Ausleihen.
Okay. Lobe dich.
Soll ich jetzt?
Bitte.
Mit meinem Selbstwert ist überhaupt kein Problem mehr. Ach Marie, das ist doch richtig klasse, dass du deine Träume verwirklicht hast und jeden einzelnen Tag das machst, was du liebst.
Schwimmen oder wandern?
Schwimmen.
Lieber eine Woche mit Dolly Parton oder 4 Tage mit Bob Dylan?
Auf jeden Fall Bob Dylan.
Wie bitte? Was? Warum? Bei allem Respekt, aber was würdest du denn 4 Tage mit Bob Dylan besprechen wollen?
Ich wäre einfach gerne dabei.
Wobei? Du weißt doch gar nicht, was er macht. Vielleicht sitzt er da und knipst sich die Fußnägel an so einem Steg oder schreibt einen neuen Song und sagt, guck nicht immer über meine Schulter. Du irritierst mich oder er schießt Tiere. Ja, ich weiß es nicht, was der so macht.
Ja, ich weiß auch nicht, aber dieses...
Anders. Warum magst du... Tut mir leid, dass ich diese Frage so unoffen stelle. Weil eigentlich müsste ich ja sagen, du musst einfach nur eine Antwort geben. Aber jetzt hacke ich auf dich ein, weil ich wissen will, warum hast du dich nicht für Dolly Parton entschieden? Ich glaube, mit der kann man richtig viel Spaß haben.
Ja, bestimmt. Ja, ich glaube, auch da hatte ich halt so musikalisch auch sehr wieder diese ganze Zeit damals, diese Rockstars. Ich finde es irgendwie faszinierend. Ja. Ich wäre gerne bei Natur einfach dabei und würde Mäuschen spielen.
Wenn Silvester ein Mensch wäre, wie sähe er aus und welche Musik würde er hören?
Also er sähe aus wie Cruella de Vil. Die hat
aus
ja so
1001 Dalmatiner.
Ja, die ist ja so ein bisschen zwiegespalten. Die hat ja so auf der einen Seite schwarze Haare und auf der anderen weiße. So ein bisschen das alte Jahr und das neue.
Aha.
Also wie so ein zwiegespaltener Mensch, der so mit... Je nachdem, also ich weiß nicht, ob du auch ein schlechtes Jahr hattest, 2025.
Ich hasse Silvester einfach.
Hatten ja extrem viele ein wirklich beschissenes Jahr. Das heißt, die eine Hälfte wäre so ein bisschen verrottet und ein bisschen abgegammelt und ausgelutscht. Und die andere Seite ist einfach so ein weißes Blatt, wo man jetzt nochmal so ganz neu beschreiben kann, was so, also so ungeschminkt und natürlich und... Man weiß noch nicht, wo die Reise hingeht.
So ein Typ, mit dem man spontan auf die Reise geht zum Beispiel. Ja, okay.
So, und Musik. Oh, Silvester. Ja, so.
Magst du Silvester? Bist du gerne, unabhängig davon, ob 25 jetzt ein scheiß Jahr war?
Ich mag es wahnsinnig gerne in ein neues Jahr. Also ich mag total diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, weil ich das auch beruflich total brauche, das Jahr zu reflektieren. Und da ist ja einfach wirklich immer gar nichts los beruflich. Und wenn mal so nichts los ist, dann kriege ich wieder Ideen und Pläne und weiß wieder, was ich machen möchte. Aber Silvester selber, diese Erwartungen an diesen Abend, und man wird ja eigentlich immer enttäuscht. Also das ist schon lange nicht mehr so, dass ich mir denke, wow, Silvester ist irgendwie Hammer. Aber musikalisch wäre das wahrscheinlich sowas. Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. So ein schöner, positiver Song von, Leute, auch wenn das letzte Jahr scheiße war, Ain't No Mountain High Enough, das nächste Jahr wird super.
Eher U-Bahn, Straßenbahn oder Bus?
Ich fahre eigentlich gerne Tram, ja.
Straßenbahn.
Ja, ich gucke gern raus und sehe ein bisschen was. Und wenn da noch gute Musik auf den Ohren ist, dann finde ich, kann man immer echt ziemlich gut abschalten. Außer, dass ich dann wirklich sehr oft vergesse auszusteigen, was, glaube ich, beim ADHS zusammenhängt. Ich war wirklich, wenn ich Tram fahre, eigentlich grundsätzlich falsch. Ich war mindestens immer 2 oder 3 Stationen zu weit. Du, erkennst du das oder warum lachst du das?
Aber ich halte dich für jemanden, der so diszipliniert ist und pünktlich und geordnet und organisiert. Und die Vorstellung, dass du so zu dir kommst und denkst, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, in Reinickendorf. Okay, gut, alles klar. Jetzt muss ich erstmal anrufen und sagen, dass ich eine halbe Stunde zu spät komme. Ja. Weil,
ich habe meine ADHS-Symptome sehr gut gemaskt. Es kommt immer so rüber, als wäre ich wahnsinnig diszipliniert, aber oft ist das Gegenteil der Fall.
Hast du schon mal einen Fisch geangelt?
Nee, ich musste schon oft dabei zugucken, okay, weil meine Brüder geangelt haben.
Bei Bob
Dylan
wahrscheinlich auch, hättest du auch zugucken müssen. Und Frühling oder Herbst?
Frühling.
Ja, sorry.
Vorfreude auf den Sommer.
Okay, gut. Musik und danach sprechen wir über einen Kurzfilm. Oh, wir hören ja jetzt dich und zwei andere Frauen, die Rio Girls.
Ich dachte mir, wie narzisstisch ist es, diesen Song mitzubringen? Also hat sich das hier jemals schon mal ein Artist getraut, dass er seinen eigenen Song mitgebracht hat?
Ja, eine Artistin, eine Sängerin, die schon viele Jahrzehnte bekannt ist, hat 8 eigene Songs mitgebracht.
Wow.
Ja, das war schon ein dickes Ding. Wir konnten sie dann auf 2 runterhandeln und haben ja dann spontan noch 6 andere Songs aus den Rippen geleitet. Also insofern ist es nur babynarzisstisch, würde ich sagen.
Okay.
Was hat es denn mit diesen Rio Girls so auf sich?
Ja, ich war damals als Model in Athen und dann habe ich eine Fotografin kennengelernt, die auch sehr musikbegeistert war und ein anderes Model. Und irgendwie saßen wir abends zusammen, haben alle festgestellt, wir singen gern. Und dachten dann so, es kann doch nicht sein, dass es in Deutschland keine einzige Girlband gibt, die nicht aus Popstars aus der Castingshow heraus entstanden ist. Und dann ist so etwas im Weißwein-Suff diese Idee entstanden, das machen wir jetzt einfach selber. Und dann haben wir 2 Songs veröffentlicht und auch Gespräche geführt mit Universal und Co. Aber für die war das alles noch wahnsinnig neu. Wir sind so über YouTube quasi ein bisschen bekannt geworden. Mhm. Und die konnten es nicht so richtig einordnen, haben sich dann doch nicht getraut. Und wir waren wahnsinnig schlecht organisiert, haben uns dann auch alle zerstritten. Und dann war nach zwei Songs war es schon wieder vorbei. Das war dann mein Ausflug ins Musikbusiness. Es wird, glaube ich, auch keinen weiteren geben. Aha. Aber es war fun. Mhm. Und ich finde es geil, dass ich einfach bei Spotify meinen eigenen Song hören kann.
Jetzt kriegst du richtig GEMA-Gebühren auch noch, ne? Wahrscheinlich.
So 3,50 Euro im Jahr ungefähr. Aber es gibt, manchmal gibt es immer noch Leute, die mir schreiben, so hey, ich höre deinen Song und ich fand den damals richtig geil. Mach doch mal ein Revival. Wird niemals passieren. Und trotzdem dachte ich mir,
absolut,
können wir in dieser Show
absolut, du hast genau, du hast alles richtig gemacht. Also ich muss schon sagen, Marie Nasemann, ich konnte jetzt nicht immer genau hören, welche der 3 Girls du warst oder bist, aber ist doch ein solider Dance-Song.
Ja, solider 80s Trash-Pop, ja, was wir damals wollten, was wir geil fanden und wir auch visuell stark umgesetzt haben. Und also ich finde das auch immer noch richtig super. Gut, den würdest du jetzt wahrscheinlich nicht zu Hause in deiner eigenen...
Ich wohne hier. Ich bin hier. Ja. Ich höre den gerade hier in meinem Zuhause.
Aber du wirst ihn jetzt vielleicht nicht nochmal hören. Du wirst ihn nochmal hören. Das ist dein neuer Lieblingssong.
Wie deine Augen gerade aufgehen und leuchten und strahlen. Naja, immerhin hast du das Singen noch nicht an den Nagel gehängt, denn ich weiß, wo du montagabends bist.
Ja.
Ja, in einem kleinen Chor.
Mini kleinen, selbstgegründeten... Gesangsensemble, Minichor, ja.
Ja, es ist so klein. Also seid ihr zu zweit oder wie viele seid ihr?
Wir sind, glaube ich, so 10, aber manchmal kommen auch nur so 4, 5. Aber ja, wir singen mehrstimmig irgendwelche Popsongs und haben sehr große Freude daran. Also singen ist wirklich eine sehr gute, heilsame Medizin, eigentlich gegen alles, würde ich sagen.
Ja, singen und tanzen.
Wer singt, kann in dem gleichen Moment, in dem man singt, kann man keine Angst verspüren.
Schön.
Also gerade Menschen irgendwie auch mit Angststörungen oder so kann ich nur empfehlen, ganz viel und regelmäßig zu singen.
Und auch das Tanzen. Und ich glaube in Kombination sowieso.
Mm.
Und gerade neulich habe ich wieder, ich habe so ein Reel geteilt von so einem Typen, der war so Anfang 30, der so sagte, ja, es ging eigentlich darum, dass er keine Kinder hat und auch seine ganzen Freundinnen und Freunde keine Kinder haben. Dass er selbst auf sich selbst guckt und sagt, dass wir sind eine komische Generation. Und wenn er sich dann die nachfolgende Generation anguckt, ist er auch nicht beruhigt, weil das sind zum Beispiel Leute, die tanzen nicht. Sie gehen in die Clubs und sie tanzen nicht, weil sie gefilmt werden, weil sie aus Angst davor gefilmt zu werden und dass das dann viral geht oder dass sie
irgendwie... Ja, dann müssen sie ins Bergheim gehen. Gibt es ja zumindest in Berlin eine einfache Lösung, wenn man nicht gefilmt werden will beim Tanzen, da gehe ich auch gerne hin.
Wirklich?
Sonntag, ja? Tagsüber.
Ich war ganz erstaunt, dass du auch, du gehst auch auf Techno-Festivals, ja, ne?
Hat ein bisschen gedauert, bis ich mich in Berlin mit dem Techno anfreunden konnte, aber jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, wie es funktioniert und lieb's auch wirklich sehr, bin auch inzwischen schon ein bisschen anspruchsvoll geworden. Fand ich eigentlich auch schade, dass ich keinen einzigen Techno-Song auf der Playlist hatte. Hier aber ist ja auch nicht jedermanns Sache, was ich auch verstehen kann. Aber zum Tanzen ist schon toll, ja, weil man kann schon bei Techno, finde ich, auch in Zustände kommen, die ja sehr beflügelnd sind. Und das ist ja schon dieser Beat, der das quasi immer so vorantreibt, dass man auch der ganze Körper in diesen Rhythmus reinkommt. Und ja, wie so ein Runner's High, was vielleicht manche beim Laufen haben, das kriege ich beim Tanzen.
An dieser Stelle nochmal der Verweis auf die Hörbar mit Anna Reusch, einer der bekanntesten Techno-DJs. Sie möchte auch DJ und nicht DJ'en genannt werden. Die war vor ein paar Wochen hier. Sie können sich das Gespräch, ihr könnt euch das Gespräch nochmal anhören, zum Beispiel über die Radio 1 Homepage oder über YouTube, über die bekannten Podcast-Plattformen oder über Sounds. Weißt du, was Sounds ist?
Nee.
Ja, die ehemalige ARD-Audiothek. Sounds. Und Sie können sich Sounds als App runterladen und finden dort alle möglichen ARD-Podcasts, die Sie sich anhören können und so eben auch die Hörbar in ganz verschiedenen Varianten mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Was hast du gefragt?
Ob sie nur Techno-Songs mitgebracht hat oder ganz viel unterschiedlich.
Ja, auch unter. Kannst du dir anhören?
Ja, höre ich mir an. Sehr cool.
Dein Einverständnis vorausgesetzt, würde ich jetzt gar nicht so viel über diese Germany's Next Topmodel-Zeit, also das war sicherlich ein interessanter Einstieg. Du hast Abitur gemacht und danach hast du dich so
wollte
just for fun
erleben.
Beworben oder? Okay.
Ja, ich wollte einfach was erleben und die Welt sehen und steckte gerade in einem sehr langweiligen Praktikum und dachte mir, why not?
Was für ein Praktikum?
In einer Mode-PR-Agentur.
Mhm, okay, ja. Gut, du hast dann, bist dann einen anderen Weg gegangen, hattest danach auch wirklich interessante Jobs, hast als Model gearbeitet, auch im Ausland, hast dann erste Schauspieljobs gemacht, hast dich überhaupt fürs Theater begeistert und musst dann da auch so ein Initialerlebnis gehabt haben, dass du dir gesagt hast, ich will das lernen.
Ja, ich habe die Inszenierung Call Me God am Münchner Residenztheater gesehen und war so, oh mein Gott, ich will auf jeden Fall Bühne lernen und wusste auch, es ist ein Handwerk, du musst stimmlich was drauf haben, körperlich eine Präsenz, das ist auch nichts, was man durch so ein paar Coachingstunden lernt, sondern da braucht man schon eine richtige Ausbildung, habe dann 3 Jahre Schauspiel studiert.
In München und in Hamburg, ne?
Genau, ja.
Dann hast du einen Blog begonnen, der dann auch später zu einem Buch wurde, das dann auch zu einem Spiegel-Bestseller wurde.
Mhm, genau.
Und das jetzt auch immer noch eine Seite ist. Also nennt sich Verknallt, Fair, wie F-A-I-R, knallt. Was genau ist das?
Ja, ich fing einfach an, mich mit dem Thema nachhaltige und faire Mode auseinanderzusetzen, weil die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist 2013 und ja, so wie ich in der Modewelt gearbeitet hatte, war mir klar, ich möchte jetzt nicht mehr weiter Fast Fashion promoten und diesen ständigen Überkonsum und habe mich einfach total reingebrannt in dieses Thema und geschaut, was gibt's eigentlich für Materialien, was gibt's für Unternehmen, die es anders machen. Und hatte irgendwann so viele Informationen zusammen, dass ich dachte, jetzt muss ich mir die aber irgendwie auch teilen mit den Leuten. Das wäre ja sonst ein bisschen verschwendet und habe diesen Blog gestartet. Inzwischen eben werbefreie Informationsplattform, wo einfach Menschen, die sagen, wenn ich Mode kaufe, möchte ich gerne gute und faire und nachhaltigere Mode kaufen. Hier kriege ich eigentlich alle Infos, die ich brauche, um zu schauen, wo und wie das am besten geht. Also nicht nur Brands, sondern auch Secondhand-Stores haben wir aufgelistet. Was für Modelle gibt's, um Kleider zu tauschen? Wie wäscht man auch Kleidung richtig? Wie kann ich die pflegen? Weil das natürlich auch ein großes Thema. Wie gehe ich überhaupt mit der Kleidung um, die ich schon im Schrank habe?
Woran erkenne ich Fair Fashion und so weiter?
Genau.
Also ich finde das ziemlich übersichtlich. Es ist auf Deutsch und auf Englisch. Und man kann da sich ziemlich viele Informationen holen. Also das sei mal ein erster Verweis. Es gibt dann auch noch für Menschen, die sich darüber hinaus, zum Beispiel was so kosmetische Produkte angeht, da hast du jetzt nichts mit zu tun, aber ich weiß, dass du es nutzt, diese Code-Check-App.
Genau.
Kannst du da auch nochmal sagen, was das ist?
Ja, die Code-Check-App ist super. Damit kann man einfach nicht nur Kosmetik, sondern auch Lebensmittel einfach den Barcode scannen und ich kriege direkt eben aufgelistet, sind da problematische Inhaltsstoffe drin, die zum Beispiel entweder für meinen Körper oder für die Umwelt schlecht sind. Ist da Mikroplastik drin? Sind da Parabene drin? Also das ist eine sehr gute und sehr einfache Möglichkeit, finde ich, Dinge zu scannen und so einfach bewusstere Kaufentscheidungen zu treffen. Ich bin zwar inzwischen auch dort, dass ich mir denke, die Verantwortung liegt viel stärker bei der Politik und bei den richtigen Gesetzen als jetzt bei unserem Konsumverhalten von uns Privatpersonen. Und dennoch kann man natürlich mit dem eigenen Konsum einfach Entscheidungen treffen und Dinge verändern.
Ich habe mich erinnert gefühlt, also ich weiß, dass ich das eine Zeit lang mal regelmäßig gemacht habe und dann ist es wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann habe ich in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich so 2, 3 Sachen gescannt und habe erstmal so 2 Wimperntuschen weggeschmissen, weil sie Inhaltsstoffe enthalten, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Und das ist, wie gesagt, sehr übersichtlich. Ne? Damit mit Rot und Grün wird da gearbeitet, mit Kreuzen und mit Haken. Und da kann jeder immer noch selbst entscheiden und jeder will ich nicht oder ist mir egal oder so, weil man das wenigstens aufgeklärt darüber. Das finde ich ganz gut. Und Fashion, Mode wird immer stärker, immer mehr zu einem Faktor, der für den Klimawandel verantwortlich ist, mitverantwortlich ist. Also ich habe gerade jetzt zur Mailänder Modewoche, glaube ich, gab es verschiedene Statistiken, die veröffentlicht wurden. Korrigiere mich da gerne. Ich kann es jetzt nur so aus dem Gedächtnis zitieren, dass Mode inzwischen, also so die 5 größten Modehersteller sind von CO2-Ausstoß und fossile Energien und so weiter, die sie nutzen, stärker für den Klimawandel oder für schädliche, ja, für Emissionen und haben größeren schädlichen Einfluss als der gesamte Flugverkehr
und Schiffsverkehr.
Und Schiffsverkehr.
Ja, ist so.
Das ist schon echt ein Ding.
Ja,
und jede Sekunde wird eine Ladung, die auf einen Mülltruck passen würde, Mode verbrannt oder vergraben in der Landschaft, weil sie nicht verkauft wurde.
Ja.
Und das ist inzwischen ein so großer Umweltfaktor, weil so viele Sachen eben auch aus Plastik und Mikroplastik bestehen, also aus Poly und anderen Sachen, Kunststoffen, die sich eben nicht natürlich abbauen. Das ist schon echt ein dickes Ding. Darüber klärst du auch auf in Interviews und wer sich da also schlau machen möchte, der kann sich auch dein Buch zulegen oder schaut sich diese Seite an. Und es gibt noch eine andere Sache, die wichtig ist für dich, auf die wir jetzt gleich mal aufmerksam machen, aber erst nochmal Musik. David Bowie, Life on Mars. Warum dieser Song?
Den verbinde ich einfach mit meiner Schauspielschulzeit. Als ich auf der Schauspielschule war, ist David Bowie gestorben und er war schon für mich immer sehr inspirierend, weil er einfach so total gegen Schubladen, also die Schubladen quasi aufgelöst hat. Der hat ja schon immer auch mit Gender gespielt, also hat sich geschminkt, hat Kleidung getragen, die sehr untypisch männlich waren, sage ich mal, hat immer wieder so künstlerische Phasen gehabt, wo er wie eine neue Identität erschaffen hat. Und das fand ich einfach schon immer super inspirierend. Seine Musik hat immer mit mir gesprochen. Und dann gab es diesen einen Moment in der Schauspielschule, da bin ich morgens gekommen und wir hatten 2 Stunden so Körperimprovisation, wo wir immer erstmal so getanzt haben und in den Körper reinfühlen. Und da hatte ich dann eben gerade von anderen die Information bekommen, David Bowie ist gestorben. Und dann haben wir die Musik von ihm angemacht und dann habe ich so frei improvisiert mit meinem Körper und musste wahnsinnig weinen dabei. Ich fand es unglaublich traurig und gleichzeitig habe ich mich so auch irgendwie mit ihm verbunden gefühlt. Er hat ja auch immer diese Space-Elemente irgendwie drin gehabt und so Universum und irgendwie ich war so verbunden mit ihm. Das war irgendwie ein wahnsinnig schöner Moment und das hat David Bowie nochmal mehr in mein Herz geholt.
Und ich weiß hier, wenn ich mich über dich schlau lese, dass es da das Stardust Hotel gibt. Wie hat das was miteinander zu tun?
Irgendwie schon, weil David Bowie habe ich sehr intensiv in meiner Schauspielschulzeit gehört. Und The Stardust Hotel ist eine Serie, die in der Zukunft spielt, die es jetzt gerade in der ARD-Mediathek zu sehen gibt, wo ich auch eine Rolle übernommen habe, die in der Zukunft spielt. Und dieses ganze Future Life on Mars, Universe ist irgendwie was, was mich schon immer sehr angesprochen hat.
Ich habe mir das noch nicht angeguckt, deswegen weiß ich nicht, wie es geworden ist. Ich bin aber gespannt, weil das, glaube ich, Comedy ist, ne?
Das ist Comedy. Ich spiele eine Sektenanführerin, eine richtig verschwurbelte, die wirklich einen Schlag weg hat. Das hat unglaublich Spaß gemacht, mal wirklich auch diese ganze Yoga-Bubble und so, die ich irgendwie auch kenne, auch mal ein bisschen aufs Korn zu nehmen und die Spiritualität durch mich durchfließen zu lassen.
Das gibt Ärger, Marie, das gibt Ärger.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view.
Schreiben Sie uns gerne hörbar@radio1.de. Das hier ist jetzt unser letzter Gesprächspart. Du selbst hast, das hast du öffentlich gemacht, deswegen sage ich das jetzt hier, du hast eine Fehlgeburt gehabt und hast sehr viel später erfahren, dass auch deine eigene Großmutter mal ein Kind verloren hat, allerdings wesentlich später im Wochenbett.
Ja.
Und das hat dich offenbar dazu veranlasst, weiß ich nicht, eine Geschichte über sie zu schreiben. Was hast du gemacht?
Ja, ich habe diese Geschichte von meinem Vater erfahren. Und wie so oft werden ja Kinder so ferngehalten von so Familiengeschichten und Tragödien, wo ich gar nicht weiß, ob es richtig ist. Und dann hat er mir noch diese andere Geschichte erzählt, dass meine Großmutter eine Liste in der Waschküche hatte. Die Waschküche, ein Raum, den mein Großvater nie betreten hat seit seines Lebens. Und sie hatte dort eine Liste hängen. Und für jedes Mal, wenn sie es geschafft hat, ihm nicht zu widersprechen, hat sie einen Strich auf diese Liste gemacht. Und bei 10 Strichen hat sie sich dann was Schönes gekauft. Und das war halt die Art und Weise, wie man damals zu dieser Zeit auch mit, ja, Ehekonflikten oder Beziehungskonflikten umgegangen ist. Und ja, ich bewundere meine Großmutter einerseits und gleichzeitig.
Lebt sie noch?
Nee, meine Großmutter lebt nicht mehr und ich habe mir immer diese Frage gestellt, wie hat sie es geschafft, damit zu leben, also auch mit dem Verlust dieses Babys zu leben, ohne therapeutische Hilfe, ohne überhaupt irgendeinen Zugang zu, ja, mentaler Gesundheitshilfe. Und dann dachte ich mir, ich muss irgendwie einen Kurzfilm darüber schreiben, über dieses Thema. Ja, also diese Abhängigkeit, finanzielle Abhängigkeit zu Hause, trotzdem diese emotionalen Struggles haben. So viele Mütter, auch heute noch, haben Themen, mentale Themen, die nicht erkannt werden wegen Gender Health Gap, also dass sehr viele Sachen an Frauen einfach nicht erforscht werden, deshalb auch nicht erkannt werden. Viele Mütter haben gar nicht die Möglichkeit, sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern. Diagnosen werden nicht gestellt von zum Beispiel Wochenbettdepression. Insofern eigentlich ein Thema, was leider immer noch extrem präsent ist. Und deshalb dachte ich mir, braucht es einen Film dazu.
Ich finde es so interessant, dass dieses Thema ja immer noch so schlecht beackert ist, so langsam, gerade wenn man auf Social Media unterwegs ist, kriegt man immer wieder Posts, finde ich, reingespielt von Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen, auch oft Wissenschaftlern, die dann entscheidende Entdeckungen machen oder dass sich Budgets ein bisschen verschieben, ja, und man plötzlich so Entdeckungen macht und sagt, hups, das ist ja alles ganz anders, ja, bei der Frau im Körper. Wir dachten immer, sie kriegen genau dasselbe und sie müssen was ganz anderes kriegen. Also Beispiel, wie sich ein Herzinfarkt oder Schlaganfälle bemerkbar machen im Körper von Frauen und Männern, das sind oft sehr unterschiedliche Anzeichen, ja. Aber bekannt waren bis vor kurzem nur die männlichen Symptome, genau. Und das lässt sich auf sehr, sehr viele andere Bereiche und eben auch auf die mentale Gesundheit erweitern. Du willst daraus einen Kurzfilm machen, um diese Geschichte so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu holen und auch, um auf das Thema an sich wahrscheinlich aufmerksam zu machen.
Ja, total.
Und dafür macht ihr ein Crowdfunding oder wie ist der Plan?
Genau, wir sind ein rein weibliches Kernteam. Also ich habe eine Regisseurin und eine Kamerafrau. Diese Kombi gibt es in Deutschland übrigens nur in 3% aller fiktionalen Produktionen. Also allein deshalb lohnt es sich, unser Projekt zu unterstützen. Und genau, wir sammeln gerade Geld ein. Wir haben jetzt so, ja, 7.000 Euro von insgesamt 20.000 Euro, die wir brauchen. Insofern freuen wir uns, wenn man auf Start Next unser Projekt ADDA, so heißt der Kurzfilm, sucht.
ADDA?
ADDA, genau, und uns supportet. Aber ich kriege sehr viel Zuspruch schon von vielen Seiten. Wir haben jetzt wahrscheinlich Technikverleih, der sagt, schön, hey, wir geben euch die Technik. Und ja, mit Kurzfilmen ist es einfach grundsätzlich super schwer, Förderung zu kriegen. Du hast es vorhin schon angesprochen, kulturelle Förderungen werden total gestrichen in Deutschland. Wir wollen aber diesen Film gerne machen und wir sind uns auch ganz sicher, dass wir das mit der Crowd, die wirklich auch Teil dann des Ganzen ist, auch schaffen, das Geld zusammenzukriegen, um zu drehen.
Viel Glück, denn um dich da auch nochmal zu zitieren, jeder einzelne Beitrag, ob jetzt finanziell oder auch inhaltlich, kann eine Sache ins Rollen bringen. Und da sind wir wieder bei Fehlgeburten. Ich weiß nicht, ob du da deine Finger im Spiel hattest, um das öffentlich zu machen.
Ja.
Aber es gibt jetzt seit Juli 25, glaube ich, ist es gesetzlich verankert, dass es auch Mutterschaftsurlaub gibt für Fehlgeburten.
Ja, da war ich ein sehr großer Teil der Online-Petition, habe da mehrfach darauf hingewiesen und ich glaube, sehr viele von meinen FollowerInnen haben diese Petition auch unterschrieben, die wir dann auch zum am Bundestag vorgestellt haben. Und jetzt ist eben wirklich ein Gesetz draus geworden, was ich auch wahnsinnig toll finde zu sehen. Hey, so funktioniert Demokratie, man kann eben doch was auch mitgestalten und erreichen. Eine Initiative von einer Frau, die eben jetzt in keiner Partei ist, sondern das parteiunabhängig einfach diese Initiative gestartet hat, die jetzt gerade übrigens auch Geld sammelt für noch eine große Aufklärungskampagne, weil Gesetze ist das eine, aber die Leute müssen natürlich auch wissen, was ihnen zusteht. Insofern wird da auch gerade, Familie sind alle, heißt diese Organisation, wird da gerade auch Geld eingesammelt und ich finde das total wichtig, über Fehlgeburten zu sprechen, weil eben jede dritte Frau erlebt einmal im Leben eine Fehlgeburt und die allerwenigsten reden darüber.
Marie, es war mir eine große Freude, dich kennengelernt zu haben.
Ja.
Und wir haben noch einen Song, der offen ist. Wir haben nicht erklärt, warum du die Spice Girls gespielt hast. Das kannst du gerne mit einem Satz noch hinterherwerfen. Was hat was mit Feminismus zu tun?
Ja, für mich war es unglaublich toll, dieses Musikvideo der Spice Girls, also Wannabe war das damals der erste Song, zu sehen und diese geballte Frauenpower und diese Rotzigkeit und diese Frechheit und zu sehen, als Mädchen, man muss nicht still, brav und angepasst sein, man darf auch auf den Tisch springen und seine Meinung sagen. Das hat mich unglaublich beeinflusst, glaube ich, und auch geprägt und mir auch später im Leben sehr viel Kraft und im wahrsten Sinne des Wortes Girl Power gegeben, um irgendwie die Sachen durchzusetzen, die ich gerne erreichen möchte.
Und wenn wir jetzt mit Jiggy rausgehen, gesungen von wem und warum mitgebracht?
Ikki Mel, quasi das moderne feministische Pendant zu den Spice Girls, würde ich sagen. Auch eine Frau, die sich wieder traut, mit Gender-Klischees zu brechen und zu spielen und zu sagen, jetzt drehe ich den Spieß um und zeig euch mal, dass Intelligenz und auch Nacktheit zum Beispiel Hand in Hand geht. Also sie hat auch Texte, in denen sie sagt, ja, ich habe einen Bachelor und der war richtig gut und trotzdem tanze ich jetzt nackt in Videos. Das muss sich nicht ausschließen. Also dieses patriarchale Bild von entweder Bildung oder Sexualität und Nacktheit. Und das finde ich eigentlich, so sehr man sich, glaube ich, auch darüber streiten kann, ist es wahnsinnig wichtig für unsere Zeit zu sagen, okay, Feminismus darf jetzt auch nochmal anders aussehen. Wir müssen jetzt nicht alle in Hosenanzügen rumlaufen und uns wie Männer geben, sondern wir dürfen auch sexy und nackt sein und trotzdem Inhalte vermitteln.
Das war's. Vielen Dank.
Danke dir.
Wir gehen Jiggy, Gangbang Party hat einen Sponsor, no Diddy. Ich bin ein Pferdemädchen und ich trage Diddy auf meinem T-Shirt und er guckt auf meine Titten. Shimmy, shimmy, Lady, bleib entspannt und rauch ne Kippe. Warum wird mir so heiß, weil alle Ladies sind am Strippen? Daddy lässt die Scheine fliegen und lässt sich nicht bitten. Ich sag, du machst mich geil und dann weiß ich, es ist eine Lippe.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.